Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und natürlich fragen wir heute, ist The Wish der Disney-Weihnachtsfilm, der sich lohnt? Darüber werden wir reden, aber wir haben auch vor allem heute so eine richtig welthaltige Sendung. Wir gehen nach Leipzig. Ja, das ist auch ein weltumspannendes Projekt, dieser Film Living Bach. Vor 300 Jahren wurde Bach nämlich Kantor in Leipzig. Die Sonne ging auf über der Stadt. Und nun gibt es einen Film, der reist um die ganze Welt, um mal zu sehen, was sind das für Menschen, die auf der ganzen Welt in ganz unterschiedlichen Kulturen Bachs Musik lieben und spielen. Ein wunderbarer, herzerwärmender Film. Wir gehen außerdem dann in eine Zeit, die lange zurückliegend hat, aber immer noch ihre Wirkungen. Der Iran-Irak-Krieg 1980, Sirene, ist ein Animationsfilm, der genau davon erzählt. Wir wollen außerdem reden über ein Festival, das auch weltumspannt ist, nämlich Around the World in 14 Films. Also Sie merken schon, das ist heute eine kleine Weltreise, die wir gemeinsam antreten, aber nach wie vor ist es eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Hallo allerseits. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt kurz vor dem ersten Advent mal alle Brandschutzbestimmungen über den Haufen werfen und eine Kerze anzünden. Allerdings nicht nur eine, sondern gleich 100. Denn so alt ist in diesem Jahr Walt Disney geworden. Passend zum Jubiläum ist seit Donnerstag der Disney-Weihnachtsfilm in den Kinos. Film Nummer 62 übrigens von Disney, Wish. Anna Wollner ist bei mir, hat den Film gesehen. Hallo, hallo, liebe Anna.
Hallo, lieber Knut.
Anna, erfüllt sich Disney jetzt mit Wish, den eigenen Wunsch nach einem Jubiläums-Weihnachtsfilm?
Also irgendwie schon, denn Wish hat wirklich alle Zutaten, die ein Disney-Film braucht. Ein Königreich mit einem Schloss und einem König, eine empowernde weibliche Hauptfigur, die ausnahmsweise sehr angenehm keine Prinzessin ist, die 17-jährige Asha, die angelehnt an die sieben Zwerge sieben Freunde hat. Es gibt einen Bösewicht, wie er aus dem Disney-Buch entsprungen ist, angelehnt wirklich an die Disney-Klassiker-Bösewichte. Und es ist eine Geschichte, die irgendwie schon immer das Zentrum von Disney war. Die Macher, die haben nämlich in Vorbereitung auf diese erste Drehbuch-Idee Bilder, also Filmstills aus allen Disney-Filmen aufgehangen, so eine Art Ahnengalerie, und festgestellt, dass auffällig viele Disney-Figuren immer wieder Richtung Himmel blicken und sich von den Sternen etwas wünschen. Und diesen Ansatz hat man dann genommen als Ausgangsidee für diesen Jubiläumsfilm jetzt.
Und wie ist das Ganze nun weitergedreht worden? Man kann ja nicht stehen bleiben bei dem, was man längst erreicht hat. Das wäre dann auch nicht Disney.
Das stimmt. Also besagte Asha, die will eigentlich persönliche Assistentin vom König werden. Magnifico heißt er, ein Zauberer. Das ist eine ähnliche Konstellation wie bei Mickey Mouse Fantasia. Mhm. Und dieser König, der sammelt von allen Bewohnern ab 18 ihren Herzenswunsch ein und erfüllt einmal im Monat in einer riesengroßen Versammlung mit dem ganzen Volk einen dieser Wünsche. Den Rest behält er in seinem riesigen Schloss, um Gutes zu tun, wie er vorgibt. Aber Asha, die durchschaut ihn.
Tja, du bist noch jung. Im Grunde weißt du gar nichts. Wohingegen es in meiner Verantwortung liegt, nur jene Wünsche zu erfüllen, die sicher dem Wohle Rossas dienen.
Das heißt, die meisten dieser Wünsche werden niemals erfüllt?
Und doch beschütze ich sie, wie all die anderen auch.
Warum gebt ihr sie nicht einfach zurück?
Wie bitte?
Die Wünsche, die ihr nicht erfüllen werdet, die könntet ihr doch einfach zurückgeben. Dann, was weiß ich, könnten die Menschen versuchen, sie sich selbst zu erfüllen. Und wenn sie gefährlich sind, kann man sie aufhalten. Aber wenn
nicht... Du hast das Wesentliche nicht verstanden. Die Menschen kommen her, weil sie wissen, dass sie ihre Träume nicht allein verwirklichen können. Der Weg ist zu steinig, zu unfair. Sie geben ihre Wünsche mir freiwillig und ich sorge dafür, dass sie ihre Sorgen vergessen.
Ja, da blitzt das Böse in seinen Augen auf mit diesem Disney-typischen Gift, grünen Rauch. Den kennen wir auch schon von anderen Disney-Bösewichten. Und Asha schickt in einem Moment der Verzweiflung einen Wunsch Richtung Himmel, bekommt Antwort in Form eines Sterns, Star. Ganz einfach, ganz simpel gehalten, Bruder im Geiste von der wirklich frühen Mickey Maus. Und gemeinsam will sie jetzt diese eingeschlossenen Wünsche zusammen mit Star befreien.
Jetzt sind das ja alles Referenzen auf ganz wunderbare, großartige Klassiker aus dem Disney-Studio. Muss man sich jetzt diesen Film auch vorstellen als so eine nostalgische Rückschau?
Also die nehmen das mit diesem Jubiläumsfilm wirklich sehr, sehr ernst. Der Film hat einen ganz tollen Look. Es sieht nämlich alles aus, als sei das mit Wasserfarben gemalt, obwohl es natürlich am Computer entstanden ist. Ist angelehnt an Schneewittchen und die sieben Zwerge von der Optik her. Und der Film hat mehr als 100 Easter Eggs, also Anspielungen auf die eigene Firmengeschichte. Es sind Figuren, die einfach mal durchs Bild laufen oder auch fliegen, Namen, die fallen, Pinocchio, Peter Pan. Es gibt ein Reh, Ähnlichkeiten mit Bambi natürlich. wichtig, dass sich beim Bären bedankt, nicht gefressen worden zu sein. Und diese Nostalgie zu entschlüsseln, zu erkennen und vielleicht auch in einer Zweitsichtung dann nochmal tiefer einzutauchen, das macht schon Spaß.
Anne, jetzt müssen wir auch nochmal reden, natürlich über die Frage der Songs, weil manchmal zittern ja Eltern, wenn es einen neuen Disney-Film gibt, ganz besonders, wenn es ein Musical ist und man dann solche Hits wie Let It Go, ne? Das ist ein Song, den wird man einfach nicht los und der ist im Kinderzimmer ständig zu hören. Du hast zwei Kinder, die sind zum Glück noch zu klein für solche Dauerschleifen, aber gibt's hier schon so eine Hits, wo man sagen kann, irgendwann werden das dann eben auch mal so eine Klassiker sein, die jeder mitsingen kann?
Also als Fun Fact, was mich auch tatsächlich beunruhigt, du hast Frozen oder die Eiskönigin gerade angesprochen, es wurde gerade Teil 4 bestätigt und dann ist auch mein Sohn in dem Alter, in dem es durchs Kinderzimmer hallen wird. Die Musik ist hier, wie auch bei Frozen, gefühlvoll, eindringlich und es ist natürlich für jeden was dabei.
Du bist ein Star.
Den Abspannsong allerdings, den singt Helene Fischer. Da ist man, oder war ich, hin und her gerissen zwischen sitzen bleiben und Endcredit-Szene sehen oder doch vorher aufstehen und gehen. Ganz so hittig wie die Eiskönigin ist die Musik hier nicht. Aber ich fürchte, ich muss auch in meinem Spotify-Account eine neue Playlist fürs Auto anlegen.
Wir haben jetzt also den Disney-Weihnachtsfilm Wish ist im Kino zu sehen. Der Disney-Film aller Disney-Filme, also die Summe vielleicht aus all dem, was das Studio in 100 Jahren geschaffen hat. Anna Wollner, dir ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und schönen Advent.
Dir auch.
8 Meter reichten aus, um mir die Rippen, die Wirbel und den Schädel zu brechen. 8 Meter reichten, um 50 Jahre zu altern. Ans Bett gefesselt, hatte ich mir etwas zu laut gesagt. Wenn ich es schaffe, durchquere ich Frankreich zu Fuß. Schaffe ich die Durchquerung, erlange ich Erlösung.
Aus Frankreich kommt in dieser Woche ein neuer Film zu uns in die Kinos. Auf dem Weg, wir haben gerade einen Ausschnitt gehört aus diesem Werk, mit dem Oscar-Preisträger Jean Dujardin in der Hauptrolle, weltberühmt geworden durch The Artist. Jetzt spielt er einen erfolgreichen Reiseschriftsteller, der nach einem Unfall gegen den Rat der Ärzte dann doch auf Wanderschaft geht. Und das sind dann 1300 Kilometer quer durch Frankreich, die er sich da vorgenommen hat. Der Film basiert auf einem autobiografischen Buch, Auf versunkenen Wegen, das ja auch bei uns sehr bekannten Autors und Wanderers Sylvain Tesson, dessen Bücher Der Schneeleopard vor allem bei uns sehr, sehr bekannt ist, aber auch in den Wäldern Sibiriens. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen. Jörg Taschmann ist bei uns.
Ja, hallo, ich grüße dich.
Wir haben ja damals auch über den Schneeleoparden geredet. Da gibt es ja auch einen Dokumentarfilm über dieses ja auch bei uns wahnsinnig erfolgreiche Buch. Jetzt also ist es die Verfilmung eines offensichtlich ja wirklich sehr autobiografischen Werkes, Jörg, in Frankreich. Ein Riesenerfolg. Und das ist ja auch sowas wie ein eigenes Genre, kann man sagen, nicht? Also diese Wanderschaft, dem Alltag entfliehen, hinein in die Wildnis. Ich denke mal an so einen Film wie Into the Wild oder Wild, der große Trip. Jetzt aber das Ganze so ganz eindeutig basierend auf eigenen Erlebnissen. Das wirkt dann auf mich zumindest sehr authentisch.
Ja, du hast ja Sylvain Tesson gerade schon ein bisschen vorgestellt. Wir haben ihn ja auch in diesem Film Der Schneeleopard gesehen. Mhm. Da sieht man ihn ja auch selber. Mich hat er in dem Film eigentlich so ein bisschen genervt, weil ich fand immer seine Kommentare ein bisschen zu blumig. Also ich fand irgendwie den Fotografen in dem Film eigentlich spannender, ja. Weil dieses philosophische oder lyrische, das kann auch ein bisschen too much sein, fand ich, ein bisschen aufgesetzt wirken. Und in seinem Buch Auf versunkenen Wegen hat er eigentlich von einem doppelten Absturz erzählt und der Selbstfindung danach, denn er war eben auch stark alkoholabhängig und hat dann im Suff, weil er einen Balkon eigentlich besteigen wollte, ist er von diesem Balkon runtergefallen, lag im Koma. Es war wirklich sehr dramatisch und es war auch lange gar nicht klar, ob er jemals wieder laufen würde können. Und Regisseur Denis Humbert, der diesen Film jetzt gemacht hat, der fühlte sich zu dieser Geschichte sehr hingezogen, die ihn auch sehr berührt hat. Das passiert an einem Moment der Karriere von Sylvain Tesson, wo er mit Veröffentlichen seiner Bücher wie In den Wäldern Sibiriens sehr erfolgreich ist. Er befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere und dann kommt es zu diesem tragischen Fall. Seine Geschichte hat mich bewegt. Ich verfolgte sie in den Nachrichten. Wir haben auch gemeinsame Freunde. Und das ist sicherlich sein autobiografisches Buch, denn Sylvain Tesson ist ein Autor, der nur wenig von sich preisgibt, der nicht viel von sich erzählt. Er ist Wanderer, Schriftsteller und Abenteurer, der viel darüber schreibt, was er sieht, aber der nie als Ich-Erzähler agiert.
Ce qu'il voit, mais qui ne parle pas de lui à la première personne.
Jörg, jetzt sehen wir also in der Rolle des Sylvain Tesson den wohl derzeit populärsten französischen Darsteller, also eben Jean Dujardin, der ja aber auch so eine Art Kunstfigur spielt. Also die Figur heißt ja anders, nämlich Pierre, ist ein Eigenbrödler, ist auch oft wütend, was man ja auch versteht. Nicht? Er will ja sich selbst beweisen, ich kann es noch nach diesem Sturz, ich kann noch wandern. Und sein Körper, der macht eben nicht mit und er hat Schmerzen und immer wieder versagt er. Das fand ich schon durchaus nachvollziehbar. Er ist nicht sehr charmant. Mann, der ist nicht sehr zugänglich, immer diese Figur nicht. Und ich fand, trotzdem macht es Freude, ihm irgendwie zuzusehen bei dieser Selbstüberwindung.
Ja, wie du schon sagst, er trifft zum Beispiel zu Beginn des Films eine junge Frau, die will ihm Käse verkaufen und die macht ihm durchaus irgendwelche zarten Avancen und er schiebt das so ganz brüsk ab und wandert eben einfach weiter. Er will überhaupt keine Kommunikation mit anderen und da ist er schon sehr egozentrisch und dann spielt ja dieser Film auf zwei Ebenen. Man sieht eben Pierre, wie er wieder wandert, eben diese ganze Schwierigkeiten, eben auch diese Schmerzen hat sich überwinden muss. Und in den Rückblenden erfährt man dann erst so bruchstückhaft, wer er ist, wie es dazu gekommen ist, dass er auch mal eine Liebesbeziehung zu einer jüngeren Frau hatte, ein Lebemann war und eben kaum aus dem Koma erwacht, dann eben beschlossen hat, gegen den Rat der Ärzte wieder zu laufen, weil er es auch als Therapie braucht. Er hatte auch das Gefühl, wenn er nicht wieder laufen kann, dann würde er sterben, dann würde es sich nicht lohnen, für ihn weiterzuleben. Und so beginnt er dann eben im Süden der Provence und findet eben diese Schleichwege, diese verborgenen Pfade, und läuft dann eben 1300 Kilometer. Ab und zu macht er Zufallsbekanntschaften, trifft dann aber auch mal seinen besten Freund Arnaud von Jonathan Zakei, finde ich sehr sympathisch verkörpert. Oder eben seine jüngere Schwester Céline von Isia Higelin, auch sehr angenehm verkörpert. Dann wird er auch wieder so ein bisschen menschlicher. Dann sieht man, der kann auch mehr als nur Eigenbrötler zu sein. Aber übrigens hätte es diesen Film ohne Jean Dujardin gar nicht gegeben, wie der Regisseur erzählt.
Et c'est vrai que Jean, il avait lu le livre, il a...
Jean hatte das Buch gelesen und das Cover in den sozialen Netzwerken gepostet. Daraufhin meldete ich mich bei Jean Dujardin und erzählte ihm, dass ich dabei bin, eine Adaption fürs Kino zu schreiben. Er wollte das Drehbuch lesen und nach drei Tagen wieder zurück und sagte nur, ich habe es gelesen, es ist großartig. Innerhalb einer Woche war der Film dann finanziell abgesichert. Davor fiel es mir schwer, die Produktion auf die Beine zu stellen. Keiner wollte auch nur einen Euro in diesen Film investieren. Heute hat der Film allein in Frankreich über 1 Million Zuschauer gemacht und ist auch finanziell gesehen ein gutes Geschäft. Aber zu Beginn glaubte niemand an dieses Projekt und es ist nur dank Jean Dujardins, dass sich die Produzenten plötzlich für diesen Film begeistert zeigen.
Jörg, ich finde ja, dass die Landschaften, diese höchst unterschiedlichen Landschaften in Frankreich, das gehört ja zur Schönheit des Landes, nicht? Man läuft oder fährt ein paar Kilometer und ist plötzlich wieder in einer ganz anderen Welt, dass diese Landschaften sicherlich auch zu diesem großen Erfolg beigetragen haben und die sind überwältigend schön. Ich fand übrigens auch bei diesem Film, Jörg, die Kommentare, diese Off-Kommentare teilweise sehr wabernd, bedeutsam, pathetisch und das steht dann im merkwürdigen Gegensatz zum sehr realistischen Spiel von Jean Dujardin. Also da gibt es für mich wieder so eine Ebene, die ich nicht unbedingt gebraucht hätte, aber er hat mich in dieser Rolle total überzeugt. Wie ging es dir?
Da geht es mir ähnlich, weil ich finde, was er da spielt und was er anbietet und auch diese Stille und diese Ruhe, die hätte man auch beibelassen können. Mhm. Weil du machst dir als Zuschauer auch so deinen eigenen Film. Du fragst dich, würdest du das auch machen? Findest du das irgendwie spannend oder auch nicht? Du musst ja auch kein Wanderer sein, um irgendwie fasziniert zu sein. Das finde ich ja auch spannend an diesem Film. Und ich muss auch sagen, dass mich Jean Dujardin ja oft in dramatischen Rollen fast mehr überzeugt als in diesen klassischen Komödienstoffen, obwohl er natürlich in The Artist großartig war. Aber ich finde seine wirklich großen Filme als Komiker hat er wirklich nur in diesen OSS 117 Filmen gemacht, die wir in Deutschland ja nur auf Blu-ray und DVD gesehen haben und wo ja Kalkofe ihn synchronisiert hat. Einer dieser Filme ist eben Der Spion, der sich liebte. Da finde ich ihn wirklich herrlich. Da spielt er eben diesen bedepperten Top-Agenten, der auf Französisch auch schon sehr lustig klingt. Hubert Bonisseur de la Batte. Also genauso arrogant ist der dann auch. Aber um auf diesen Film jetzt zurückzukommen auf dem Weg, ich finde, er kann eben die Facetten der Figur schön verkörpern. Er kann Charmeur sein, Liebemann, Frauenheld, das sieht man in den Rückblenden. Dann eben auch ein Melancholiker, so ein einsamer Wolf in den Bergen, auch so ein Kämpfer auch gegen sich selbst und irgendwie eben auch immer egozentrisch. Und interessant ist ja auch, dass er diese internationale Karriere, die er hätte haben können, dass Jean Dujardin die gar nicht weiterverfolgt hat, sondern eigentlich dem französischen Kino treu geblieben ist. Und eine der größten Rollen hat er dann auch bei Roman Polanskis in Intrige gespielt.
Und jetzt sehen wir ihn bildfüllend. Der ist ja fast in jeder Szene zu sehen. Und ganz, ganz oft ist er auch völlig allein, muss man auch sagen. Er trägt diesen Film Jean Dujardin auf dem Weg die Geschichte einer sehr harten Selbstfindung, einer großen Wanderung quer durch Frankreich, aber eben auch einer Wanderung zu sich selbst. Jörg, ganz herzlichen Dank dir.
Sehr gerne.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
This chorale was harmonized by J.S. Bach. J.S. Bach.
Comment se passe-t-il?
Es ist immer toll, hier im Live zu sein.
So wonderful, isn't it?
Living Bach ist eine Reise um die ganze Welt, 6 Kontinente, überall leben Menschen, die von seiner Musik beseelt sind. Und das sind keine professionellen Musiker, das sind Leute wie in Japan zum Beispiel, die sich auf so einen Bahnhof stellen und da eben einfach mal für die Reisenden Bach spielen. Ein wunderschöner Film, ein herzerwärmender Film, nicht nur für Bach-Verrückte, sondern überhaupt für musikbegeisterte Menschen. Dieser Film läuft jetzt richtig groß in Deutschland an. Living Bach ist die lange Fassung, Kurzfassung wird später mal dann auf Arte zu sehen sein. Aber im Kino sollte man sich dieses Werk nicht entgehen lassen. Ich bin nach Leipzig gefahren und habe mich dort mit der Regisseurin getroffen, mit Anna Schmidt, gleich das Gespräch über ihren Film Living Bach. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Für unseren nächsten Film habe ich mich an einen ganz besonderen Ort begeben, wo ich überhaupt sehr gern bin, nämlich ich bin in Leipzig, im Bach-Museum, im Leipzig-Saal. Und wir schauen auch auf die Thomaskirche, denn das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Der Film Living Bach erzählt zwar Geschichten von Menschen auf der ganzen Welt, Bach-Verrückte, Bach-Liebhaber, Menschen, die für diese Musik wirklich leben, aber alles mündet dann hier, alle Geschichten bündeln sich in der Thomaskirche. Dort nämlich ist dann das große Konzert, wo alle gemeinsam singen. Und ich gebe auch ehrlich zu, nachdem ich die Menschen alle kennengelernt habe, in diesem schönen Film war ich am Schluss sehr berührt, diesen Chor zu sehen mit dem schönen Motto We are family. Das war ja das Motto dieses Chors beim Bachfest. Und ich freue mich jetzt sehr, dass die Regisseurin dieses Films, die in Leipzig lebt, Zeit für mich hat, dass wir gemeinsam hier ins Museum gegangen sind, gemeinsam über Bach reden können und über deinen Film Living Bach. Anna Schmidt, hallo, hallo.
Hallo Knut, freue mich auch.
Und jetzt hat es uns beide also sozusagen zusammengeführt, Bach, aber das ist ja auch das Thema deines Films. Wie führt Bach die Menschen zusammen? Und zwar Menschen auf allen Kontinenten. Du bist in Südafrika, du bist in Malaysia, in Japan. Und ich frage mich natürlich erstmal, wie ist diese Idee entstanden? Vor allem, wie hast du diese Menschen gefunden? Wie findet man einen Bach-Liebhaber, der in Soweto lebt?
Also die Idee ist gar nicht ursprünglich, ich gar nicht die Idee gehabt, sondern die Idee ist entstanden über Michael Maul, der hier in Leipzig das Bachfest leitet als Intendant. Und der hatte die Idee 2020, die globale Bachfamilie einzuladen, weil es nämlich über 300 Bachchöre und Ensembles gibt. Und das hat er mir erzählt und ich habe selber Musikwissenschaft studiert, im Chor gesungen. Ich wusste aber nicht, dass es über 300 Bachchöre weltweit gibt, auf jedem Kontinent. Und da bin ich neugierig geworden und habe gedacht, okay, was treibt Menschen in Malaysia an oder in Japan oder in Australien oder Neuseeland, Bach zu singen? Und dann habe ich Michael Maul gefragt, welche Chöre denn zugesagt haben. Und es waren 55. Und meine Prämisse war, okay, ich suche mir Chöre von jedem Kontinent aus, die schreibe ich an und frage, ob sie, habe die Chorleiter dann gefragt, ob sie mir vielleicht Sängerinnen und Sänger oder Musiker, Musikerinnen nennen können, die wirklich eine besondere Beziehung zu Bach haben. Und so habe ich die Leute dann gefunden, habe mich über Zoom mit ihnen getroffen und habe dann aus über 50 Leuten dann meine Protagonisten ausgewählt.
Das sind natürlich alles ganz prachtvolle Menschen, Musiker, Musikerinnen, oft ja nicht professionelle Musiker. Das sind ja Leute, die die Musik leben und dafür leben. Aber du sagst, du hast Leute ausgesucht, die was Besonderes haben. Was wäre denn das besondere Merkmal, was jetzt diese Menschen hervorhebt aus dem riesen Bach-Ensemble dieser Welt?
Also erstmal genau wichtig war, dass es Laien sind, denn ein Profimusiker, dass er Bach liebt, das ist, glaube ich, irgendwie selbstverständlich. Aber dass Laien, Sängerinnen und Sänger sich ihr Leben Bach verschrieben haben, das ist ungewöhnlich, weil Bach sehr schwer zu singen ist. Und ja, mich hat wirklich beeindruckt bei den verschiedenen Protagonisten, dass jeder einen anderen Zugang zu Bach hat. Also für den Protagonisten in Südafrika, Tabang, der wirklich in den Townships in Soweto wohnt, für den hat Bach eine ganz politische Komponente. In Malaysia ist Bach sowas wie ein Popstar. Da ist Bach erst irgendwie sehr spät in dieses Land eingedrungen und die Leute leben dort wirklich mit Bach. Also so wie man eben, wie wir mit Popmusik leben, begleitet er dort den Alltag. In Paraguay für den Protagonisten ist Bach wirklich etwas, was ihn nochmal in eine ganz andere Dimension hebt und Musik, die ihn wirklich vollkommen erfüllt. Er ist eigentlich Singer-Songwriter, sehr bekannt in Südamerika, macht also dort, sag ich mal so, Indie-Musik. Popmusik und hat aber wirklich sein privates Leben wirklich Bach verschrieben. Und er lebt das auch. Und er lebt das auch mit seinen Kindern. Und die hören sich jedes Wochenende auch wirklich eine Kantate an. Und das hat mich natürlich beeindruckt, um auch zu sehen, wie integrieren die Menschen das nicht nur in ihr Leben, sondern auch in ihre Kultur. Denn sie stammen ja alle aus verschiedenen Kulturen.
Jede Geschichte hat auch einen anderen Aspekt. Also, wenn du gerade sagst, Paraguay ist eine Familiengeschichte. Das ist ein Mann mit zwei ganz tollen Kindern und eine Frau. Auch eine Tragödie gab es in dieser Familie, wird erzählt. Der junge Mann aus Soweto hat natürlich diese Rassismuserfahrung und spricht darüber immer wieder, auch wenn er nach Deutschland kommt. Also, du hast immer unterschiedliche Erzählweisen und unterschiedliche Zugänge, aber Bach vereint sie alle. Und das Rätsel bleibt ja nach wie vor. Dass man auf der ganzen Welt, auch in Japan, wo man eine ganz andere Kultur hat, wissen wir, gibt es hervorragende Musiker, Musikerinnen, die Bach ja auch professionell perfekt spielen. Was ist es? Was ist dieses Wunder, dass es auf der ganzen Welt geht?
Also ja, das habe ich mich auch gefragt, aber ich werde das Wunder nicht auflösen. Diese Magie bleibt bestehen und ich glaube, das ist einfach auch das Wunderbare an Bach und dass jeder eben in dieser Musik etwas anderes finden kann und dieses Andere trotzdem die Menschen verbindet, weil man an diesem Anderen auch wiederum anknüpfen kann. Und das ist für mich auch so eine Botschaft, es gibt viel mehr Dinge, die uns verbinden, als uns trennen. Also egal welchen kulturellen oder religiösen Hintergrund man hat, man kann doch zusammenfinden und aus dieser Verschiedenartigkeit heraus etwas Einzigartiges schaffen, auch etwas Gemeinsames schaffen, was man ja auch in dem Film am Ende sieht. Da vereinigen sich diverse verschiedene Stimmen zu einem Klang.
Das ist natürlich der große, schon angesprochene emotionale Höhepunkt, wenn die ja teilweise 30 Stunden unterwegs waren, hier ankommen, überhaupt kein Jetlag haben, weil sie alle total überglücklich sind und sich so freuen und dann gemeinsam eben diesen Chor bilden, diesen We Are Family Chor. Ich kann zu diesem Konzept auch nochmal was sagen, weil die werden immerhin dirigiert von Ton Koopmann, das ist eine Legende, fand ich übrigens toll. In deinem Film kann man ihm endlich mal ins Gesicht sehen, wenn er arbeitet, sonst sieht man ihn immer von hinten, auch hier in Leipzig. Also das ist was für richtige Bach-Fans, glaube ich, Ton Koopmann mal zu sehen, wie er dirigiert. Aber was ist das für ein Konzept und wie geht das dann auch wirklich klanglich zusammen?
Also dieser We Are Family Chor bringt Menschen wirklich auch aus der ganzen Welt zusammen. Das hat das Bachfest initiiert. Die haben gesagt, okay, die haben ein Casting gemacht, ihr könnt euch bewerben. Jeder, der hier mitsingen möchte, darf wirklich am Original-Bachort, also in der Thomaskirche, musizieren. Und da haben sich über 100 Leute aus der ganzen Welt für beworben, dann auch meine Protagonisten und Protagonistinnen. Und man hat dann eben hier am Samstag beim Bachfest zwei Kantaten aufgeführt und Ton Koopmann ist einfach herrlich. Er ist einfach ein unglaublich witziger Mensch und ich meine, das sind über 100 Leute, die 4 Tage geprobt haben, aber auch nicht den ganzen Tag, sondern nur ein paar Stunden an den Tagen und am Ende hat dieser Chor so toll geklungen. Also da muss man wirklich die Leute auch mitnehmen können und mit wirklich viel Enthusiasmus die dazu bringen, dass wirklich ein homogener Klang entsteht.
Und das bringt mich zur letzten Frage, Anna. Du hast ja schon sehr viele musikalische Filme gemacht, über Heinrich Schütz, über Penderecki. Also es war jetzt nicht dein erster Film über Musik. Trotzdem hatte ich auch das Gefühl, als ich den Film gesehen habe, mit seiner großen Emotionalität, und wir dürfen nicht vergessen, das ist auch ein Produkt der Corona-Zeit. Das spielt auch nochmal eine Rolle. Menschen kommen endlich wieder zusammen. Dass das auch für dich ganz persönlich ein sehr besonderes und ein sehr ergreifendes Projekt war?
Ja, das war es in der Tat. Einfach weil die Menschen wirklich sehr besonders sind, auch mit dem, was sie da alle mitbringen und mit ihrer speziellen Beziehung zu Bach. Also ich habe ja auch eine ganz besondere Beziehung zu Bach. Ich habe ja auch Bach-Motetten im Rundfunk-Jugendchor gesungen. Das war für mich sehr beschwingte Musik. Aber ich habe jetzt nochmal ganz andere Facetten und ganz andere Aspekte von Bachs Musik kennengelernt. Und das war für mich natürlich wahnsinnig berührend und wahnsinnig besonders. Und als ich dann endlich da war, also wir haben uns alle wahnsinnig gefreut, uns endlich begegnen zu können. Und dann war das irgendwie so, als hätten wir uns auch schon ewig gekannt. Und das hat man ja ganz selten, wenn man Filme macht. Eigentlich war das auch so, also meine Botschaft zu zeigen, dass es in Zeiten wirklich so erstarkenden Nationalismus, dass es wirklich, egal welche Kultur du hast und aus welcher Religion du kommst, dass es wirklich viel mehr gibt, was uns verbindet, als was uns trennt. Und das finde ich wirklich wahnsinnig wichtig.
Man denkt ja immer wieder darüber nach und auch dieses Rätsel lässt sich nicht lösen, warum Bachs Musik so tröstlich ist. Und das geht jedem Bach-Freund so. Er weiß, diese Musik kann trösten, aber das gilt auch für deinen Film, denn ich finde, er hat auch eine sehr tröstliche Botschaft in dieser ja schweren, dunklen Zeit. Deshalb wünsche ich dem Film viel Erfolg. Er startet richtig groß. Also allein in Berlin ist er in 4 Kinos zu sehen. Living Bach. Wir haben uns darüber unterhalten mit Blick auf die Thomaskirche, was natürlich großartig war, weil ja auch hier die Regisseurin lebt, Anna Schmidt. Aber Sie können sie auch selbst kennenlernen, denn am Montag ist sie im Filmkunst 66 zur Abendvorstellung, wird also noch viel mehr erzählen können über diese abenteuerliche Reise zu Bach und mit Bach und mit den Menschen natürlich, die Bach lieben und aufführen. Vielen Dank dir.
Ja, ich danke dir auch, Knut.
Thank you. Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ich bin eine junge Frau, die nicht verheimlichen muss, dass sich mit einem Jungen trifft.
Soll ich mich jetzt schämen oder schuldig fühlen? Weißt du, weshalb ich immer wieder herkomme? Weil ich ja die Freiheit habe, selbst zu entscheiden, wann ich gehe.
Ich liebe meine Familie und meine Tradition. Ich bin nur manchmal mit den Regeln nicht einverstanden.
Das ist der tiefe Konflikt von Elaha, eine junge Frau, die heiraten will, die keine Jungfrau mehr ist und jetzt versucht, mit diesem Problem fertig zu werden. Wie kann man das der Familie mitteilen? Wie kann man es möglicherweise auch überspielen? All das wird ergreifend, sehr genau, sehr unterhaltsam aus. Es ist ein sehr schöner, sehr witziger Film manchmal sogar. In dem Film Elaha erzählt, der auch die Geschichte erzählt von Frauenfreundschaften. All das kommt da zusammen. Und die Hauptdarstellerin, das finde ich interessant, die haben wir auch schon gehört, und zwar in der vergangenen Woche haben wir gesprochen über The Old Org. Das ist ja der Film von Ken Loach. Hauptrolle spricht da in der deutschen Fassung ganz hervorragend Axel Prahl. Und die weibliche Hauptrolle, da haben wir auch den Trailer gehört letzte Woche, die wird eben gesprochen von Bayan Leila, von der Hauptdarstellerin wiederum des Films Elaha. Also jetzt kann man auch sehen, wie sie aussieht und ihre Persönlichkeit kennenlernen und erleben, wie sie doch sehr warmherzig diese Figur gestaltet und sehr nahe bringt. Eine Geschichte, die vielleicht erstmal überraschend ist, so wie sie erzählt wird, zugleich aber eben auch etwas zu tun hat mit Familienstrukturen, mit Traditionen, mit dem Ausbrechen junger Menschen. Über diesen Film werden wir gleich reden, und zwar zum einen mit der Regisseurin, mit Milena Aboyan und mit der Hauptdarstellerin Bayan Leila. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags.
Mein Vater hatte ein großes Lunch. Eines Tages fuhr er raus und kehrte nie zurück. Kennen Sie sich mit Blanch-Motoren aus?
Du meinst, ich soll ihn reparieren?
Wozu soll das gut sein?
Um die Stadt zu verlassen.
Wie soll das denn gehen?
Ich will den Bamanchi runterfahren mit einem Lunch.
Mit einem Lunch?
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wieder einmal wollen wir reden über einen Animationsfilm, der zeigt, wie intensiv, wie politisch, wie direkt man auch erzählen kann und gleichzeitig auch wie poetisch, wenn man diese Kunstform benutzt. Die Sirene oder La Sirene war der Eröffnungsfilm des Panoramas der Berlinale in diesem Jahr und führt uns hinein in den Krieg 1980. Der irakische Diktator hat auf breiter Front den Iran angegriffen. Auch die Ölhauptstadt Abadan versank nach einem irakischen Raketenangriff in Rauchschwaden und in Chaos. Und vor allem die Raffinerie war getroffen worden. Und ewig standen dann eben diese Rauchschwaden über der Stadt. Die lodernden Flammen sind auch das Leitmotiv dieses Films, Die Sirene, der jetzt bei uns im Kino angelaufen ist. Es ist ein Film, der erzählt vom Untergang, vom Sterben, aber eben auch von der großen Hoffnung, von der Kraft der Schwachen, die zusammenhalten, um aus dieser Umkesselung herauszukommen. Ich konnte mich während der Berlinale unterhalten mit der Regisseurin dieses Films, mit Sapi D. Farsi, hier ist das Gespräch, Regisseurin des Films Die Sirene.
Hallo, vielen Dank.
Wir müssen das mal kurz erklären. Also der Film führt uns ja in den Irak-Iran-Krieg. Wir sind 1980. Du bist in Teheran geboren. Wo lebst du heute?
Heute immer in Paris.
Immer noch in Paris.
Ja, ja. Ich bin im Iran aufgewachsen und dann bin ich nach Paris gewandelt, weil ich konnte im Iran nicht studieren, weil ich war eine Aktivistin und so weiter. Und, so. Und ich bin seit langem in Paris.
Und du sprichst fantastisch Deutsch.
Danke,
vielen Dank. Woher
kommt das? Aus Liebe für die Sprachen einfach.
Hast du es mal gelernt in einem Sommer irgendwie?
Ja, ein Sommer. 92 in Berlin habe ich verbracht und das war es. Ja.
Das war für den Film auch nicht unwichtig, denn es ist eine internationale Koproduktion, nicht? Also
genau.
Frankreich, Luxemburg, auch Deutschland ist mit drin. Also eine internationale Arbeit, eine Animationsarbeit. Mhm. Und erstmal die Frage, diese Geschichte, die du erzählst, vor dem Hintergrund dieses schrecklichen Krieges, ist sehr, sehr tragisch. Und du hast diese Animationskunst gewählt. Erzählst du von jungen Leuten und von sehr originellen Figuren. Warum ist Animationskunst für dich dann auch ein gutes Medium dafür?
Weil diese Zauber von Animation gibt diese Freiheit, genau so eine tragische Geschichte mit andere Art zu erzählen, um die Entfernung zu nehmen und nicht nur tragisch sein, sondern zauberhaft.
Es ist wirklich magisch, was du erzählst, völlig richtig, aber der Ausgangspunkt ist ganz real und wahrscheinlich auch so passiert, vermute ich mal. Also in dieser Stadt, das ist so eine Ölstadt, ne? Da gibt's
ja genau, Abadan. Der Film heißt Paris Maria Obadan auf Persisch.
Ach so, ach, das ja. ist das Original-Team. Ja. Bei uns ist es eben benannt nach diesem Schiff, ne? Ja. Das Siren. Und da gibt es einen Bombenangriff, es brennt und das ist auch ein ganz starkes Symbol, finde ich, in deinem Film. Also im Hintergrund lodern ja immer diese Flammen und es hört ja auch nicht auf zu brennen, weil es ja da Öl ist. Also das hast du auch bewusst gewählt, so als Hintergrund für die ganze Geschichte?
Das ist eine echte historische Episode. Ja. Aber dann war, wie sagt man, gekreist von den Iraken für 8 Monate und die Leute haben Widerstand gemacht, die Zivile und die Soldaten. Und sie haben diesen Kreis gebrochen.
Diese Belagerung.
Das war eine Belagerung, genau. Mhm. Und diese Raffinerie hat für Jahre gebrannt. So. Und deswegen das ist eine Wahrheit, also eine wahre Geschichte.
Aber erfunden ist vielleicht der Omid, also dieser 14-jährige Junge, der Fußball spielt, ein ganz normales Leben erstmal führt, als Heranwachsender, dann mit dieser schrecklichen Situation klarkommen muss. Und du erzählst das als eine Liebesgeschichte auch. Er verliebt sich zum ersten Mal. Und du führst uns ja durch die verschiedenen Schichten dieser Stadt. Wir sind in einem Kloster. Wir sind bei einer ganz tollen Filmdiva, die auch erfunden ist. Die wirkt so echt.
Die war.
Die gibt's
ja, Elahe. Auch echt. Ja.
Mit den Plakaten und so. Ja. Toll. Sie hat sich so eine eigene Welt gebaut. Ja. Ich finde das aber eine schöne Idee, weil wir mit ihm ja die Menschen in der Stadt kennenlernen, weil er immer so rumzieht. Der ist ja auch so eine Art Bote, nicht? Also er hat so einen Job. Ne?
Ja,
also,
genau.
Was war das für eine Entscheidung, so viele Leute reinzunehmen?
Aber dann war eine sehr kosmopolitische Stadt durch die Ölfabrik und da war eine armenische Gemeinschaft und die sind wahre Details. Also diese Kloster neben die Mosche, das ist genau so in der Stadt, war so damals und ist noch, es bleibt da. Die ganze Stadt war zerstört, aber nicht diese Viertel. Omid bedeutet Hoffnung auf Persisch. Und das ist ein Zeichen für uns, also ich und Javad, der Drehbuchautor, und auch Zaven Najjar, der Grafikautor. Wir wollten alle, also meine erste und wichtigste Sache war, diese Coming of Age zu zeigen, also ein Teenager, der ein Erwachsener wird, durch diesen Krieg und Liebe und Widerstand und so. Und durch alle diese Leute, die er trifft, das war eine Art, also eine kleine Gesellschaft, ein Sample von Iran zu zeigen. Ja. So.
Genauso habe ich es auch empfunden und vor allem, und das können wir schon verraten, glaube ich, es entsteht eine Gemeinschaft. Mhm. Auch natürlich mit diesem Fluchtgedanken, mit der Hoffnung, da irgendwie rauszukommen, da gibt es einen Plan, das will ich jetzt gar nicht verraten, wie das dann passiert. Das ist auch sehr dramatisch und sehr spannend. Aber das Schöne, und das meine ich eben mit dem Beglückenden des Films, ist, dass diese unterschiedlichen Menschen eine Gemeinschaft bilden, des Überlebens, aber auch des Zusammenhalts. Und das finde ich in diesen Zeiten, nicht nur was diesen Krieg betrifft und die Situation im Iran heute, so wichtig, daran nochmal zu erinnern, dass wir zusammengehören und dass wir diese Chance haben, tatsächlich auch das Grauen wörtlich hier zu durchbrechen. Das war, glaube ich, auch eure Hoffnung.
Wir wollten das unbedingt zeigen, weil so macht man auch Widerstand. Und so heute passiert es auch im Iran, im Ukraine und woanders noch.
Wenn man Widerstand leistet und damit Menschlichkeit zeigt. Das ist ja das, was dieser Film zeigt. La Sirène, benannt nach diesem Schiff, das nachher sehr, sehr wichtig ist. Denn es ist ein Film, der junge Leute ganz anspricht mit diesen tollen
Hoffentlich,
Dingen. Ja. Liebesgeschichte.
Ja, ja.
Sami Defarsi war bei uns. Ganz herzlichen Glückwunsch natürlich. Toi, 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 heute für die Premiere. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung. Danke euch.
Es war ohne Frage einer der wichtigsten und meistdiskutierten Filme der vergangenen Berlinale. Ein Film, der mich auch sehr beeindruckt hat. Und ich freue mich riesig, dass er jetzt erstens im Kino ist und dass wir zweitens reden können über diesen Film. Elaha ist ein Film, der erzählt eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Und ich gebe auch zu, dass mir all diese Vorgänge bis dahin völlig fremd waren, dass ich darüber noch nie nachgedacht habe. Auch nicht über die Folgen, die dann möglicherweise eintreten. Also das werden wir alles gleich bereden können. Zum einen mit der Regisseurin, deren bemerkenswertes Debüt dieser Film ist. Und ich sage das auch ganz offen, hätte ich nie gedacht, dass das ein Erstlingsfilm ist. Es ist so vielschichtig und so kompliziert auch und wagemutig, was du da gemacht hast. Herzlich willkommen, Milena Aboyan. Hallo, hallo.
Vielen, vielen Dank und danke für die Einladung.
Und ich grüße ganz herzlich die Hauptdarstellerin. Wie schön, dass ihr beide Zeit hattet. Denn sie hat ja für diese Rolle einen der wichtigsten Preise bekommen, die man überhaupt bekommen kann in Deutschland, nämlich First Steps. Das ist der Nachwuchspreis. Da gibt es ja von der Götz-George-Stiftung auch einen Schauspielerinnenpreis. Und den hast du bekommen als junge Darstellerin. Gibt es auch Nominierungen. Das war eine starke Konkurrenz in diesem Jahr. Also herzlichen Glückwunsch erstmal an dieser Stelle. Und herzlich willkommen bei Jan Leila. Hallo, hallo und Glückwunsch. Toll.
Vielen, vielen Dank.
First Steps. Ja, die Geschichte, auch wenn sie ganz ungewöhnlich ist, lässt sich ziemlich leicht erzählen, finde ich. Also diese 22-jährige, sehr junge Deutsch-Kurdin, Elaha, will heiraten. Und ich hatte das Gefühl, auch wie du es erzählst, das ist eine ganz schöne Verbindung. Also ihr Verlobter ist ein doch sehr liebenswerter, toller junger Mann. Und man könnte denken, toll, es könnte jetzt einfach eine ganz schöne Hochzeit werden und sicherlich auch ein schönes Leben. Aber da steht was dazwischen.
Mhm. Was ist es? Ja, also eine gute Einleitung. Es wäre fast perfekt, aber perfekt wäre ja langweilig. Unsere Protagonistin Ilaha ist eben mit Nassim verlobt und wird ja, wie du schon sagst, demnächst heiraten. Allerdings gibt es da ein paar Regeln, die sie einhalten muss. Und diese Regeln zwingen sie dazu, zu einem plastischen Chirurgen zu gehen, um sich dann eben ihr Hymen wieder rekonstruieren zu leisten, weil man von ihr in der Community erwartet, jungfräulich zu sein.
Das ist ein ganz wichtiges Wort gesagt, ist eine Erwartungshaltung. Denn, Bayan, so wie wir sie kennen dann im Film, finde ich, ist das auch eine ganz moderne, selbstbewusste junge Frau durchaus. Also für sie spielt das überhaupt keine Rolle. Sie hatte eben schon mal Sex vor diesem Mann. Warum auch nicht? Also sie lässt sich doch offenbar in eine Situation hineindrängen, bringen, die mit ihren eigenen Vorstellungen so viel nicht mehr zu tun haben.
Ja, wahrscheinlich denke ich auch, dass sie ihren Alltag so gelebt hat. Und auf einmal, wenn man dann konfrontiert wird mit, ja, in so und so vielen Wochen heiratet man. Was ist eigentlich mit all den kleinen Kommentaren, die man immer so indirekt hört, vielleicht auch unter Freundinnen? Und dann steht ja die große Frage, soll ich das sein? Wird das von mir erwartet? Und dann wird es auch im Laufe des Filmes wird das bestätigt, dass es tatsächlich erwartet wird.
Also es gibt sogar, auch das ist mir wirklich völlig neu gewesen, ich würde es fast nennen, so eine Art Industrie, die sich damit beschäftigt. Du hast von der Operation gesprochen. Es gibt aber auch so kleine Pillen.
Das sind so Blutkapseln, die man sich dann eben auch im Internet, bei Amazon oder auch in der Apotheke kaufen kann. Das war mir auch tatsächlich neu. Und ich dachte mir, ja, Wahnsinn, da gibt es tatsächlich auch eine Industrie. Menschen, die mit dem Leid der Frauen auch Profit schlagen. Ja.
Also kann man eine Blutung vortäuschen, auch wenn die gar nicht stattgefunden
hat. Genau, es sind sogenannte Blättchen, aber es gibt auch Blutkapseln und natürlich andere Produkte, die diesen Jungfrauenwahn eben unterstützen.
Ja. Du sagst zu Recht Jungfrauenwahn, weil das ist natürlich auch, also denke ich mir, ob jetzt bei Coden oder auch woanders, das ist eine reine Männerprojektion. Das hat ja keine Bedeutung, erstmal in keiner Hinsicht, für Frauen schon gar nicht. Also erzählt ihr ja hier auch wirklich von einer männlichen Vorstellung von Frauen.
Ja, ich glaube Erwartungen, weil wir auf allen Eingangs schon das Wort Erwartungen gefallen ist. Ich glaube, natürlich ist es auch so, dass die Frauen ja immer unter einer Beobachtung steht. Das sage ich immer wieder sehr gerne. Und natürlich auch von Männern, die das von ihnen erwarten, aber auch von Frauen, die das dann eben so angenommen haben. In unserer Geschichte erzählen wir auch, dass Frauen oder in dem Fall auch die Mutter gezwungen ist, ihrer Tochter diese Regeln aufzudrücken, weil sie auch Angst hat, dass sie dann eben als schlechte Frau, in diesem Fall, in unserem Fall eben als schlechte Mutter dasteht innerhalb der Community. Und eine Sache muss ich noch sagen, weil mir das ganz, ganz wichtig ist. In dem Film Ilaha geht es ja um dieses spezifische Problem, die Jungfräulichkeit. Aber ich denke, diese Problematik ist ein universelles Problem, das den Ursprung im Herrschaftssystem hat. Das heißt, es sind nicht nur DeutschkurdInnen davon betroffen, sondern auch viele andere Frauen. Aber natürlich sind die Facetten nochmal eine ganz andere.
Wie hast du denn versucht, diese Figur zu verstehen bei Jan? Weil ich vermute, auch in deinem Leben sieht es anders aus und das sind möglicherweise Probleme, die für dich jetzt auch völlig neu waren und die man aber, so wie du sie spielst, irgendwie auch versteht. Denn sie ist in einer tiefen Verzweiflung. Wir wollen das schon ernst nehmen, was sie da erlebt. Und es wird ja auch ernst genommen.
Tatsächlich waren diese Probleme oder diese Situation mir überhaupt nicht neu, weil ich bin ja in Syrien geboren und aufgewachsen. Ich bin erst mit 19 nach Deutschland gekommen und dadurch hatte ich schon Kontakt mit ähnlichen Situationen. Jetzt nicht direkt ich, aber so, dass man das mitbekommen hat. Beim Lesen vom Drehbuch, ich habe sehr viel empfunden, würde ich sagen. Ich habe ganz viel geweint. Ich war teilweise auch sehr wütend. Ich fand aber auch diese Szene zwischen Ilaha und ihrem Verlobten super wichtig, weil man merkt, dass unter dem Patriarchat halt nicht nur die Frauen leiden, sondern auch die Männer in diesem Teufelskreis stecken. Und dann habe ich ganz lange für diese Rolle gekämpft. Ein Jahr lang war ich im Casting. Dann habe ich diese Rolle auch bekommen. Und dann ging die Arbeit auch sozusagen los. Ich musste Kurdisch lernen, und ich habe ein kleines Praktikum gemacht in der Textilreinigung. Ich habe von Milena tolle Bücher und Filme bekommen, die meine Rolle sich sozusagen angeschaut oder gelesen hat, was auch sehr hilfreich war dann beim Drehen. Und hatte noch so Tanzunterricht, wir hatten Proben. Und das alles war dann sehr hilfreich. Ich hatte auch Schauspielcoaching für die Rolle. Und das alles zusammen hat dann dazu geführt, glaube ich, dass das alles, was ich mitbringe aus meiner Geschichte und gleichzeitig handwerklich, das, was man daran arbeitet, damit man auch diese 33 Drehtage, ich war in jeder Szene drin, dann wirklich schafft, glaube ich, dann dazu geführt, dass jetzt dieser Film oder diese Figur so geworden ist, wie es geworden ist.
Ja, wie sie geworden ist. Ich würde auch gerne noch mal betonen, natürlich haben wir das Problem in den Mittelpunkt gerückt und das ist der Film, aber nicht nur. Also es wäre ja sonst so ein Thesenfilm, wo man irgendwie so eine Geschichte erzählt und alle sind betroffen. Es ist bei, zum Beispiel, sagt man das bei Frauen eigentlich auch ein Buddy-Movie? Also es geht auch um Freundschaft, um Freundinnen in dem Falle, die auch nochmal ganz unterschiedliche Erfahrungen haben. Also du erzählst schon auch von einem ganz normalen Alltag, der nun nicht ständig davon geprägt ist, bin ich Jungfrau oder bin ich es nicht?
Ja, das war uns auch sehr wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen auch die Schönheiten von Ilahas Lebensrealität hervorheben. Das haben wir einerseits gemacht, indem wir es visuell dargestellt haben. Unser Kameramann Christopher Bermann hat da wirklich sehr gute Arbeit auch geleistet innerhalb den Farben. Und uns war es auch sehr wichtig, ich habe das Buch ja mit meinem Co-Autor Konstantin Hatz geschrieben, und uns war es auch sehr wichtig, dass wir nicht nur durchgehend was Dramatisches erzählen, sie leidet nur, sondern es gibt auch viel Freude, es gibt diese Freundschaft, die auch natürlich auch innerhalb ihrer Sprache was sehr Sanftes haben, auch was sehr auch die, es gibt auch Szenen, wo sie so miteinander reiben und sie streiten, was ja zu einer Freundschaft dazugehört. Und da war mir die Temperatur sehr wichtig, und da muss ich sagen, ich kenne das selbst aus meinem Freundeskreis, dass ich gesagt habe, okay, die Freunde, die Ilaha hat, das sind auch, könnten auch meine Freundinnen sein, weil die einfach so liebenswert sind. Also alle in diesem Film, ich will jetzt gar nicht so pathetisch darüber sprechen, aber alle Figuren sind mir wirklich so lieb, weil ich sie auch natürlich aus meinem eigenen Leben kenne.
Ja. Also auch die Nebenfiguren. Ich finde die Mutter ganz großartig. Das ist
Derya Durmaz, genau.
Hartnett, unsere liebe Kollegin vom RBB. Korrekt, ist eine richtig schöne Identifikationsfigur, weil sie ist auch eine Frau, die echt versucht zu helfen. Und die merkt, da stimmt was nicht. Also auch dieses Angebot gibt es immer. Also ich finde die Nebenfiguren auch ganz wunderbar entwickelt. Und denke ja jetzt auch, noch dazu jetzt nach diesem Preis. Du hast zwar schon das eine oder andere gemacht, aber jetzt mit dem Film wird sich doch für dich was ändern. Jetzt radikal. Die Leute kennen dich jetzt.
Das merkst du schon? Hoffe ich jetzt mal. schon ein bisschen. Ich habe Ilaha gedreht und dann habe ich gedacht, okay, und jetzt geht's los. Letztes Jahr habe ich einfach 5 Tage gedreht, das ganze Jahr. Das passiert. Und dann habe ich auf einmal dieses Jahr insgesamt 50 Drehtage. Und das kann sehr schnell gehen. Und es geht sehr viel um Sichtbarkeit. Wer hat mich wo gesehen oder wer hat mich wo vorgeschlagen? Und das hat, denke ich, auch, dass man sich manchmal gedulden muss und einfach daran glauben muss und einfach weitermachen. Ja. Aber auf jeden Fall die Preise, besonders diese Nachwuchspreise. Beim New Faces hat es ja angefangen, als ich das gewonnen habe im Mai, habe ich auch einen Unterschied gemerkt, und jetzt bei den First Steps gab es auch sehr schnelle Reaktionen darauf.
Da sitzen genug Leute vom Fach, ne?
Ja, und ich freue mich sehr, sehr drauf, und ich denke auch, das ist auf jeden Fall, besonders Nachwuchspreise sind unfassbar wichtig, weil es geht genau um Sichtbarkeit und dass man gesehen wird.
Also Sichtbarkeit greife ich ja zum Schluss nochmal auf, wenn auch in etwas andere Richtung, nehme ich nochmal für deinen Film insgesamt, weil ich denke mir, das war auch so ein Punkt für dich, Sichtbarkeit herzustellen, und es ist ja schon so, wenn ich sage, wie viele Dinge ich nicht weiß, wir sind ja auch Nachbarn und Nachbarinnen, und viele Dinge hätte man vielleicht sogar wissen können. Also da ist, glaube ich, dein Film auch ein ganz wichtiger Schritt, um Menschen sichtbar zu machen.
Ja, Menschen sichtbar zu machen und von Lebensrealitäten zu erzählen, die vielleicht immer noch in unserer Film- und Fernsehbranche unterrepräsentiert sind. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass sich gerade was ändert in unserer Branche, und das ist wirklich so schön, dabei zu sein, und wir dürfen an sich unsere Filmbranche nicht unterschätzen, weil es kommen in den nächsten Jahren sehr, sehr viele gute Dinge auf uns zu, und da bin ich sehr euphorisch drauf, ja.
Ich finde super, dass unser Gespräch so optimistisch endet. Das ist ein schöner Schluss. Und zu dieser Sichtbarkeit und zu den Dingen, die sich ändern, gehören eben auch neue Gesichter. Genau. Gesichter, die wir entdecken, wie das von Bayan Leila. Vielen lieben Dank für den Besuch bei uns. Milena Aboyan, zusammen haben sie den Film Ilaha gemacht, der jetzt im Kino zu sehen ist. Danke euch. Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Es ist wieder soweit, ein großartiges Festival, inzwischen mit einer schönen, langen Tradition. Die wievielte Ausgabe sind wir jetzt?
Die 18. Wir sind volljährig.
Volljährig. Ganz herzlich willkommen, Bernhard Karl ist da.
Hallo.
Around the World in 14 Films ist ein Festival, das das Beste vom Besten präsentiert. Und du bist ein Mann, der in der Tat ja auch sehr welterfahren ist, reist viel rum, bist bei eigentlich fast allen großen Festivals, auch bei kleineren zugange, unterstützt doch andere Festivals. Und das können wir vielleicht als Grundidee auch nochmal so vielleicht präsentieren und hier erklären, was du da so erlebst. Das fließt dann, kann man das so sagen, hinein in unser Berliner Festival?
Ja, selbstverständlich. Also das ist ja auch, mein Kindheitstraum ist ja auch mit der Weltreise und mit dem Kino dann verbunden, aber eben auch die Weltreise. Das hat mich als Kind beschäftigt. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Bayern und habe mich nirgendwo anders gesehen als überall dahin, wo ich gerade nicht bin. Von Patagonien bis in die Wüste Gobi. Da fand ich es interessant, und die Fantasien dieser Menschen fand ich interessant. all das, was nicht meine sind.
Mhm. Damit hättest du wunderbar beschrieben, was das Kino ausmachen kann, nämlich da zu sein, wo man nicht ist, im Sessel zu sitzen und diese Reise anzutreten. Gestern habt ihr sie angetreten mit Alice Rohrwacher?
Alice Rohrwacher, La Chimera, ganz genau. Mhm.
Und das hat die Leute offensichtlich so gefesselt, dass sie sie wissen ja nicht, was sie da erwartet. Das sind ja alles Filme, die eben noch nicht laufen, über die es auch nicht so wahnsinnig viel Informationen gibt. Also sind die Menschen auch in Berlin dafür offen?
Mehr als das. Also ich habe wirklich, ohne jetzt ein Festival groß ankündigen zu müssen und zu wollen, was ich auch will, aber das ist nicht der Punkt. Wir können wirklich jetzt in dieser Sekunde sagen, dass das Kino wieder zurück ist. Mhm. Ich merke es direkt, wir merken es direkt an den Zahlen. Ja. Und ich will alle dazu aufrufen zu kommen. Also es ist genug Platz frei, aber es ist tatsächlich so, dass es jetzt wieder läuft.
Mhm. Dann sag uns doch mal, was du in diesem Jahr vielleicht neben dieser Entdeckung, die du gerade gemacht hast, vielleicht zeigt die sich ja auch im Kino irgendwie, nicht dieses Bedürfnis. Ich merke das auch so in Filmen wie The Quiet Girl, nicht? Also dass der jetzt im Kino so gut läuft, ein stiller, kleiner Film aus Irland, dass die Menschen so eine Sehnsucht haben. Zeigt sich vielleicht auch bei euch?
Ja, absolut. Also das ist, ich merke eine große Vorliebe auch für Asien, wo wir natürlich sehr stark vertreten sind. Wir haben auch ein Spotlight betreffs des japanischen Kinos. Heute Abend dann mit dem neuen Miyazaki als Deutschlandpremiere.
Sensation.
Das, was uns sehr ehrt, dass wir die deutsche Premiere von The Boy and the Heron, der Junge und der Reiher, zeigen können, ist jetzt zweimal schon ausverkauft. Aber eben auch den neuen Film von Ryosuke Hamaguchi, den Regisseur von Drive My Car, Oscar-Preisträger, und entsprechend dann natürlich mit seinem neuen Film, denke ich, sehr, sehr interessant. Evil Does Not Exist heißt der Film, sehen wir heute Abend. Dann haben wir ein China-Special, Late Night, einen tollen Thriller aus Cannes, an den niemand so richtig gedacht hat, Only the River Flows, in Un Certain Regard, also der das chinesische Kino mit Motiven eines Thrillers, aber natürlich in gewohnter Weise als Gesellschaftsporträt und natürlich versteckt im Gewand eines frustrierten Detektivs, der natürlich auch frustriert ist über andere Dinge in China, über die man sonst nicht so spricht, aber das lässt sich halt schön mit erzählen, so am Regime vorbei sozusagen.
So im Gewand des Genre-Kinos,
ja, ist ganz genau. Und es ist halt diesmal auffällig, dass wir aus den verschiedensten Ecken des Globus, ist nicht neu, aber eben aus Ecken, wo man tatsächlich über jetzt Jahrzehnte vielleicht nicht so viel gesehen hat, aus Kongo, Litauen ist eine interessante Filmografie durchaus da, aber es ist jetzt nicht so, dass man jedes Jahr jetzt so einen herausragenden litauischen Film wie Slow, den wir heute Abend präsentieren, aus Sundance Gewinnerfilm hat, oder Filme aus Georgien. Der Film Blackbird, Blackberry.
Super, der lief in Cottbus.
Amsel im Brombeerstrauch, jetzt der deutsche Titel.
Ja, der ist ja auch ausgezeichnet worden in Cottbus. Ja. Leute haben ihn sehr geliebt, kann ihn nur empfehlen. Er wird auch irgendwann mal ins Kino kommen, hat auch Chancen, beim Europäischen Filmpreis ausgezeichnet zu werden.
Ja, hoffen wir sehr.
Genau. Eine wunderbare Liebesgeschichte aus Georgien und mit so einer tollen Frau.
Die auch eine Frau, mal eine Generation, die man eben nicht normalerweise auf der großen Leinwand wert findet, als Geschichte zu erzählen. Endlich auch mal eine Geschichte über eine Frau, die nicht 25 ist und den richtigen Mann sucht, sondern eben mit ganz anderem Hintergrund.
Also die Frau, also der ganze Film ist einfach fantastisch, nicht verpassen auf jeden Fall. Und damit hättest du so ein paar Sachen schon genannt, wo immer auch klar ist, es sind Perlen, es sind Dinge, die du entdeckt hast bei Festivals, aber es ist immer auch ein Publikumsfestival. Das ist keine Nische oder so, die da bedient werden soll, sondern du willst das große Publikum, und es ist ja auch so, dass das Publikum das annimmt.
Ja, es ist so, dass Kino ja nur mit den Menschen lebt. Das ist, gilt auch für Musik. Wenn du alleine ein Konzert gibst, meine Frau ist Cellistin, also wenn da niemand sitzt wie in der Pandemie, da merkst du dann plötzlich, diese Musik ist nichts wert, in Anführungszeichen, wenn 5 Leute unten sitzen bei einem Konzert. Ja. Und ein Festival muss auch mehr sein, als diese Filme zu präsentieren. Deswegen haben wir auch Patinnen und Paten, Künstlerinnen und Künstler, die dann als persönliche Vermittler aus der Sicht auch ihrer eigenen Künstlerwelt diese Filme bei uns diskutieren, mit den Regisseurinnen und Regisseuren, mit den internationalen Gästen und dem Publikum, und das zum Greifen nahe. Mhm. Und das eben als Weltreise überschaubar, und man kriegt eine Karte. Also das ist nicht bei jedem ganz großen Festival so.
Und diese Paten, Patinnen gehören eben auch von Anfang an dazu. Das ist ein sehr schönes Konzept, das eben persönlich präsentiert wird. Kannst du da vielleicht auch jemanden rausgreifen, dass wir schon mal eine Vorstellung haben, wer so dabei sein wird?
Ja, also wir haben zum Beispiel auch da für den Nachwuchs sehr viel gemacht und nicht nur die ganz großen älteren Herren so, sondern eben Nachwuchs wie Banavshe Hurmasti, tolle Schauspielerin, Sarah Blaskiewicz.
Aus 3, glaube ich, ne? Futur 3, glaube ich, hat sie damals.
Ja, so ist es, ganz genau. Dann haben wir Sarah Blaskiewicz, die Ivy wie Ivy gemacht hat, sehr erfolgreich. Asle Özge, die Black Box gerade im Kino hatte, der Überraschungsfilm des Jahres. Natürlich kommt Maria Schrader, die jedes Jahr sogar für zwei Filme, nächstes Wochenende haben wir Agnieszka Holland zu Gast mit der Deutschlandpremiere von Green Border aus Polen, kurz vor den European Film Awards. Natürlich eine tolle Gala, die dann auch Maria präsentiert, genauso wie sie aber auch am Montag den Locarno-Sieger aus dem Iran präsentiert, zusammen mit dem Regisseur Sina Dena, mit dem Produzenten Sina Dena. Und in diese Richtung, Sarah-Lisa Volm, die ja für, sage ich mal, eher spannende Independent-Filme bekannt ist, wird auch dementsprechend einen passenden australischen Outback-Thriller, der sozusagen das Element des männlichen Thrillers sehr feministisch interpretiert, endlich mal auch zum Glück von Kitty Green präsentieren bzw. vorstellen. Heute Abend wird Tino Hahn, ein Genrespezialist, tatsächlich für den Miyazaki kommen, weil ich mich da gar nicht mehr so gut auskenne und ich liebe das auch natürlich, dass Menschen kommen, das gehört zu einem Festival dazu. Wenn ich da stehe und ein Mensch ist nun mal auch nur ein schmaler Mensch und es ist viel interessanter, wenn andere Menschen, die breitere Erfahrung mitbringen, diese Filme dann diskutieren.
Darum holst du diese tollen Leute dazu, die also als Paten, Patinnen die Filme dann präsentieren. In Radio 1 Kino, in der Kulturbrauerei, laufen die Filme, aber auch in anderen Kinos noch.
Sie laufen in den York-Kinos, Delphi Lux, Neues Off und auch im Rollberg läuft ein Film.
Also in ganz Berlin kann man dieses schöne Festival jetzt erleben, Around the World in 14 Films. Läuft bis zum 9. Dezember, das ist bis dann auch der Tag des Europäischen Filmpreises in Berlin. Interessanterweise Agnieszka Holland als Präsidentin, das ist ja noch der Akademie, auch nominiert für Green Border, aber auch die wunderbare Hauptdarstellerin Eka Shaflashvili aus dem Film Blackbird, Blackbird. Ich meine, Sandra Hüller ist zweimal nominiert. Ihre Chancen stehen, glaube ich, etwas besser, aber dass diese georgische Schauspielerin überhaupt nominiert ist und so im Mittelpunkt steht einer solch großen Zeremonie, ist auch schon ganz toll. Dir ein wunderbares Festival, Bernhard. Schön, dass du wieder da warst und ich freue mich aufs nächste Jahr. Bernhard Kalber, das Chef von Around the World in 14 Films.
Radio 1.